Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die erste Folge im Stuttgarter Zementmord. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Sie können uns auch Anregungen zu Fällen schicken, die Sie immer gerne mal näher unter die Lupe genommen hätten, etwas darüber herauszufinden. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen im neuen Format und wir gehen jetzt mal aus dem Frankfurter und dem Rhein-Main-Gebiet hinaus und schauen uns ein paar weitere Fälle an aus Deutschland. Vielleicht auch später gehen wir noch ein bisschen weiter. Und wie die Franziska eben schon gesagt hat, nehmen wir selbstverständlich gern Anregungen auf. Wenn also jemand sagt, den oder den Fall, da wollte ich eigentlich immer schon mal mich mit ein bisschen mehr mit beschäftigen, ein bisschen tiefer reingehen, ja, dann schlagt uns das gerne vor und dann werden wir das möglicherweise aufgreifen. Aber heute sind wir nicht bei Heidelberger Zement, sondern bei Stuttgarter Zement, ein bisschen weiter südlich noch. Es geht also um Leichen in Zement.
Ja, dazu aber auch sei noch kurz gesagt, wenn natürlich noch irgendein spannender Fall aus dem hessischen Raum dazu kommt, nehmen wir den natürlich auch wieder auf, das ist ganz klar.
Also dazu kommt im Sinne von der Recherche.
Genau.
Das ist also jetzt nicht praktisch dann plötzlich verbotenes Land für uns, sondern selbstverständlich gehen wir da auch nochmal in andere Fälle rein.
Bei diesem Fall, den wir uns jetzt ausgesucht haben, der ist also, könnte meiner Meinung nach nicht schlimmer sein. Das war eine ganz, ganz traurige Geschichte und das Motiv für diese Tat war krankhafte Eifersucht. Yvonne S. ist ein 19-jähriger junger Mann mit französischen Wurzeln. Er wächst in einem gut bürgerlichen Elternhaus auf. Die Eltern stammen aus dem Elsass. Die Familie lebt in Kernen, das ist im Rems-Murr-Kreis und etwa 15 Kilometer von Stuttgart entfernt. Yvonne ist kurz vor dem Abitur. Er ist sehr, sehr sportlich. Er ist sportlich aktiv als Handballspieler, gibt auch Handballtraining und Nachhilfeunterricht und er möchte gerne Sportmanagement studieren. Und er ist bei seinen Klassenkameraden in seiner Schule sehr, sehr beliebt und hat viele Freunde. Ja, am 21.08.2007 wird Yvonne abends von einem 16-jährigen Mädchen aus einer Telefonzelle angerufen. Sie ist eine flüchtige Bekannte und sie bittet ihn, sich mit ihm zu treffen, weil sie sagt, sie hätte angeblich Probleme und bräuchte Hilfe. Ja, und
also er kennt die.
Flüchtig. Oder sie sagt ihm, wir kennen uns. Er weiß das, glaube ich, anfänglich gar nicht. Aber er denkt, wenn sie Hilfe braucht. Und er findet zu Hause eine Notlüge, um das Haus noch einmal verlassen zu können. Er sagt, er muss noch einmal Nachhilfeunterricht geben. Die beiden haben sich von einer Telefonzelle aus, obwohl es damals schon Handys gab.
Aber Telefonzelle, ja, das habe ich richtig gehört.
Ja, es gab wohl vereinzelt.
Oder gab es da überhaupt noch Telefonzellen? Ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Aber klar, es ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her.
Ganz genau. Ich kann mich auch erinnern, es gab vereinzelt immer noch Telefonzellen und ich glaube, im ländlichen Bereich sogar eher als in der Stadt, da sind sie, glaube ich, früher weggekommen. Mhm. Ja, die beiden haben sich dann auf einem Feldweg verabredet in Rommelshausen. Und sie sagt, er müsse sie bitte zu einer Wiese begleiten, da bräuchte ein Freund dringend Hilfe. Auf der Wiese erwarten die beiden dann der 19-jährige Denise E., das ist ihr Freund, den sie seit ein paar Monaten hat, und dessen bester Freund, ein 18-jähriger junger Mann. Ja, bei Denise ist es anders als bei Yvonne, der kommt aus schwierigen Verhältnissen. Er hat keine Ausbildung, hat keinen Job, lebt in den Tag hinein erkifft. Er hat serbisch-kroatische Wurzeln. Er vertreibt sich die Zeit mit Autofahren. Er hat von seinem Vater ein schickes Auto bekommen. Ja, als die beiden dann auf diese jungen Männer treffen, hat Yvonne keine Chance. Denn Denise fängt sofort an, ihn mit einem Baseballschläger zu schlagen. Und auch der Freund schlägt und tritt auf Yvonne ein. Und das Mädchen steht daneben und schaut tatenlos zu. Allerdings lässt, das ist sehr interessant, was heißt interessant, sehr furchtbar. Denise lässt nämlich immer wieder von dem Opfer ab, geht zu seiner Freundin, umarmt die Freundin und beteuert, dass er das alles nur für sie tut, weil er sie so sehr liebt. Ja, und am Ende springen dann die beiden Männer noch auf Yvonnes Brust und auf Yvonnes Gesicht, bis er tot ist. Und ja, der Grund für diese wirklich, wirklich abscheuliche Tat ist tatsächlich die Eifersucht von Denise. Die beiden, also Denise und das Mädchen, hatten wohl sehr, sehr oft Streit, weil Denise eben so eifersüchtig war. Sie musste ihm ständig das Handy zeigen und sie musste auch ständig ihre SIM-Karte wechseln, weil nur er sie anrufen wollte und können wollte. Ja, und dann hat er irgendwann von Denise eine Liste verlangt, eine Liste von Männern, mit denen sie verkehrt habe. Ja, und sie hat 7 Namen auf diese Liste geschrieben und auch den von Yvonne, obwohl sie nie näher mit ihm befreundet war und schon gar kein Verhältnis mit ihm hatte. Sie hatte also gelogen. Dazu hat sie noch behauptet.
Gelogen, es war jetzt gefordert von ihr offenbar eine Liste mit Männern, mit denen sie irgendwie
Nein, also intim verkehrt hat.
Intim verkehrt, okay.
Ja.
Okay.
Sie hat wohl angeblich auch behauptet, dass Yvonne sie entjungfert habe. Ja, jedenfalls war Denise voller Hass auf diesen Mann. Und vielleicht hatte das junge Mädchen Angst, wenn die Liste zu kurz ist, würde Denise ihr nicht glauben. Es standen tatsächlich aber auch 2 andere Männer auf der Liste, die Denise auch attackiert hat, aber die beiden hatten Glück, die konnten fliehen.
Also das heißt, es war jetzt das Opfer hier, also Yvonne, war jetzt der Erste in der Reihe oder der in der Mitte?
Wie die Reihenfolge war, weiß ich nicht. Aber vielleicht war es das, dass sie eben behauptet hat, er war ihr erster Freund. Ob der nun auf der Liste gleich oben stand, das weiß ich nicht. Es war aber so, dass sie die Leiche dann abtransportiert haben. Und dazu kam noch ein 23-jähriger Freund von Denise und seinem besten Freund dazu. Die brachten die Leiche dann zunächst mal in einen Lagerraum in Bad Cannstatt. Das ist ein Stadtteil von Stuttgart. Mhm. Und dann haben sie die Leiche dort zerteilt, bis auf den Torso. Und diesen Torso, den haben sie in einem Waldstück später entsorgt. Aber die anderen Leichenteile, die haben sie danach in eine Wohnung geschafft, in eine Wohnung in Stuttgart-Gablenburg. Ja, und dort haben sie was ganz Furchtbares gemacht. Sie haben diese Leichenteile in Blumentöpfe gesteckt und sie mit Zement übergossen, also sie einbetoniert. Und diese Blumentöpfe haben sie dann in den Neckar geworfen.
Ach so, okay, also nicht dort gelassen?
Nein, nein. Und ja, dann war es so, dass die Eltern, als Yvonne nicht nach Hause kam, die Polizei verständigt haben. Und tatsächlich hat es nur wenige Tage gedauert, bis die vier gefasst wurden. Und das lag sicherlich auch daran, dass Hinweise von den Anwohnern kamen, dass da irgendwas Merkwürdiges da in der Wohnung passiert ist. Die haben wohl auch merkwürdige Beobachtungen gemacht. Und naja, aufgrund der Blutspuren in der Wohnung kam man dann auf diese vier jungen Leute, die dann auch sofort geständig waren. Ja, die sind dann.
Aber das war die Wohnung. Wessen Wohnung war das?
Das war eine Wohnung, wahrscheinlich eines der Täter.
Einer der Täter.
Okay, einer der Täter.
Und da müssen ja noch Eltern gewesen sein, oder war das bei dem 23-Jährigen? Ja,
darüber habe ich nichts rausgefunden. Okay. Vielleicht war es ja auch die Wohnung von dem 23-Jährigen, ja, der schon alleine wohnte. Hat man dazu nicht rausgefunden. Es ist dann aber so gewesen, dass die vier nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden. Und da bekam der Denis 10 Jahre, allerdings mit einer anschließenden Unterbringung in der Psychiatrie. Sein Freund bekam ebenfalls 10 Jahre, das Mädchen 9 und der Helfer, der bekam 3 Jahre und 3 Monate. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass dieses Urteil aus Sicht der Eltern viel, viel zu gering ausgefallen ist für eine so brutale Tat.
Gut, aber da haben wir halt das Thema Jugendstrafrecht.
Natürlich.
Und das schockiert dann immer wieder. Und ich meine, dieses Thema zu öffnen, ab wann überhaupt Strafmündigkeit und dann wie lang eben noch Jugendstrafrecht. Und wir haben ja nun in Deutschland die Situation, dass eigentlich ja nur der Jugendliche bis 18, also ab 18 ist er erwachsen, aber dann geschaut wird, ob im Prinzip noch die Voraussetzungen für einen Jugendlichen vorliegen. Und das wird dann meistens bejaht, sodass man sagen kann, dass eigentlich erst ab 21 immer Erwachsenenstrafrecht angewandt wird.
Es gibt aber wohl auch Ausnahmen, wenn eine Person ganz besonders reif ist, ne? Oder wirkt.
Naja, also was heißt ganz besonders reif? Ich meine, es gibt Situationen, wo dann ein 18- oder 19-Jähriger schon eigenes Einkommen hat, vielleicht sogar schon eine eigene Familie, ja, und wo er alle Merkmale des Erwachsenenseins eigentlich aufweist. Klar. Aber das habe ich wirklich in den Jahrzehnten nur sehr, sehr selten erlebt, dass das so gesehen wurde.
Ja, das war das, was man erstmal jetzt zu diesem Fall sagen kann. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann
uns mit rechtsmedizinischen Befunden auseinandersetzen, die selbstverständlich in dem Fall dann nicht aus erster Hand sein können, ja, aber ja, im Prinzip das, was sozusagen erwartbar ist, das, was man dann bei der Untersuchung eben sehen würde. Und da werden wir dann eben schauen, was wir daraus für Schlüsse ziehen können.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das zur ersten Folge im neuen Format. Dann werden wir uns in 14 Tagen wiederhören.
Bis dahin. Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Es gibt einen Podcast für Menschen, die gerne lesen und auch für Menschen, die gerne schreiben und mal wissen wollen, was hinter den Kulissen so abgeht. Und dieser Podcast heißt Buchgebabbel. Da gibt es Buchtipps, aber auch interessante Gespräche mit Menschen hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wie man eine Buchmesse organisiert oder wie man ein Hörbuch gestaltet bzw. produziert oder wie man schreibt an sich, wie der Schreibprozess funktioniert. All diese Sachen findest du im Podcast Buchgebabbel und natürlich auch noch passende Buchtipps dazu. Also, hör doch mal rein, Buchgebabbel. Der Podcast, der dir Buchtipps gibt und dir auch noch erklärt, wie Bücher gemacht werden. Die Verlinkung findet ihr natürlich in den Shownotes.